Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Vor 8 Jahren hat sich der Regierungschef von Pakistan an die Macht geputscht. Dazwischen sind zwar mal Wahlen gewesen. Heute entscheidet das oberste Gericht, ob er an der Macht bleiben darf. René Schell, was interessiert eigentlich so einen Gerichtsentscheid, einen Diktator?
Eigentlich natürlich nichts. Und vor allem ist das sicher so, wenn der Entscheid noch den Diktator selber betrifft, wie das im Fall von Pervez Musharraf der Fall ist. Es gibt auch Beispiele dafür, dass er sich eigentlich um Gerichtsentscheid, wo die Regierung oder ihn betroffen haben, ziemlich wenig kümmert. Das Letzte war der Entscheid vom obersten Gericht, dass der frühere Premierminister Nawaz Sharif darf ungehindert ins Land zurückkommen. Denn Nawaz Sharif ist ja dann zurückgekommen. Er wollte über Islamabad wieder auf Pakistan einreisen. Und die Regierung hat sich dann ziemlich futiert um den Entscheid und hat den postwendend wieder zurück auf Saudi-Arabien ins Exil geschickt. Das ist ein Beispiel. Dann gibt es ein anderes Beispiel, wo vielleicht der grösste Fehler war von Pervez Musharraf, nämlich, dass er den obersten Richter, also den Chef von dem Verfassungsgericht, wollte suspendieren oder hat sogar gemacht. Das hat ja zu so massiven Protesten geführt, dass er den Entscheid wieder zurücknehmen musste. Und das zeigt so ein bisschen seine Haltung. Es ist aber in der letzten Zeit auch immer so gewesen, dass die Regierung und er dann letztlich gleich so Entscheid, die eben nicht gerade ans Leben gegangen sind, akzeptiert hat. Und man muss das vielleicht auch ein bisschen von der Haltung her sehen, weil der Pervez Musharraf jetzt seit er an der Macht ist, immer probiert, so ein bisschen zu haben. Er hat immer probiert, so ein bisschen die demokratische Fassade zu wahren. Er hat ja einmal gesagt, er bringe in dem Land wieder Demokratie. Er hat das nicht gemacht. Aber er hat immer so geschaut, dass das Gesicht quasi als demokratischer Präsident nicht verliert. Und dazu gehört natürlich auch, dass es die Gerichte gibt, dass es die Verfassungsgerichte gibt und dass, soweit das für ihn akzeptabel ist, dass er die Entscheidung von diesen Gerichten auch akzeptiert.
Heute tagt das Gericht. Wahlen sind vor 1,5 Wochen gewesen, Präsidentschaftswahlen, und der Pervez Musharraf ist als klarer Sieger hervorgegangen. Jetzt hat die Opposition eine Klage eingereicht, die eben das Gericht, das oberste Gericht, heute prüft. Was ist denn das genau für eine Klage?
Bei dieser Klage geht es darum, dass die Oppositionsparteien in Pakistan findet, dass der Pervez Musharraf eigentlich zu dieser Wahl gar nicht hätte dürfen antreten, nicht hätte dürfen zugelassen werden. Und zwar darum, weil er nach wie vor auch der höchste Militär ist im Land. Er ist nach wie vor Generalstabschef, er ist Chef der Armee, vom Militär. Und sie findet, gemäss der Verfassung, gemäss dem Gesetz in Pakistan, dürfte er nicht antreten wieder zu einer Wahl als Präsident. Das ist eine Frage, die jetzt das Gericht klären muss. Hat er dürfen wieder antreten, obwohl er noch Chef der Armee ist, oder hätte er vorher müssen zurücktreten, wenn er das ja auch verschiedentlich versprochen hat?
René Schell, die Gerichtsklage ist von der Opposition eingereicht worden. Wer ist überhaupt die Opposition?
Ja, die Opposition in Pakistan, die ist eigentlich noch recht vielfältig. Wenn man das politisch anschaut, dann gibt es die Volkspartei, die pakistanisch. Das ist die Partei, wo Benazir Bhutto, der in London im Exil ist und morgen auf Pakistan zurückkommen, die Vorsitzende ist von dieser Partei, die Opposition mit der grössten Mitgliederzahl. Aber sie ist wie alle Oppositionsparteien in Pakistan nicht im ganzen Land genau gleich stark, sondern sie ist vor allem stark im Bezirk oder in der Provinz Sindh. Das ist die Provinz im Südosten von Pakistan mit dem Zentrum Karachi. Und dann gibt es eine islamische Opposition. Die setzt sich zusammen eigentlich aus zwei verschiedenen islamischen Parteien und nennt sich die Islamische Allianz. Auch die ist relativ stark, aber auch nicht überall im Land gleich stark vertreten. Und dann gibt es noch kleinere Oppositionen, auch nochmal eine islamische. Das ist die Partei von Nawaz Sharif, von dem früheren Premierminister von Pakistan. Und dann gibt es noch ganz wenige kleine Splittergruppen, die auch zu der Opposition gehören. Wie gross oder wie stark jetzt die Opposition im ganzen Land ist, das ist relativ schwierig zu sagen. Aber es meinen eigentlich alle Beobachter, auch Zeitungen schreiben immer wieder. Und das ist ja auch die grosse Angst von Pervez Musharraf, dass bei nächsten Wahlen, wenn die wirklich offen, wenn die frei wären, wenn die fair wären, dass all die Oppositionsparteien die Mehrheit wahrscheinlich überkämpfen in dem Land, im Parlament.
Sie haben einen Namen genannt, nämlich der von der ehemaligen pakistanischen Ministerpräsidentin Benazir Bhutto. Die kommt morgen aus ihrem Exil in England auf Pakistan zurück. Was will sie dort?
Ganz einfach gesagt könnte man sagen, Benazir Bhutto, die will wieder an die Macht. Ein bisschen genauer gesagt, will sie eigentlich wieder Regierungschefin werden. Da gibt es ein kleines Problem. Nach der pakistanischen Verfassung darf jemand nur zweimal das Amt ausüben. Und Benazir Bhutto hat das in ihrer Karriere schon zweimal gemacht. Also das ist ihr Problem. Und was sie eigentlich wollte, und das ist auch Gegenstand eben von den Verhandlungen, die sie in der letzten Woche gegeben hat mit dem Pervez Musharraf, dass er so weit geht oder ihre zusichert, dass die Verfassung geändert wird und sie eben wieder ein drittes Mal Regierungschefin könnte werden. Das ist eigentlich so die Idealvorstellung auch vom Pervez Musharraf, dass er könnte Staatspräsident bleiben von dem Land und Benazir Bhutto könnte eben zum Beispiel wieder Regierungschefin werden. Ob das möglich ist, ist offen. Wahrscheinlich ist es eben auch so, dass das jetzt, solange das Parlament nicht neu gewählt wird, so eine Änderung gar nicht mehr kann gemacht werden, wenigstens nicht auf der Grundlage von der Verfassung oder von den Gesetzen. Aber Benazir Bhutto will zurückkommen, um in dem Land politisch wieder möglichst viel Einfluss zu haben.
Jetzt ist die Geschichte ja, glaube ich, gar nicht so unkompliziert. Also Benazir Bhutto ist einmal ins Exil gegangen, praktisch unter Schimpf und Schande, Korruptionsvorwürfe. Und jetzt hat sie dann überhaupt Rückhalt im Volk?
Sie nimmt das mindestens an und da gibt es sicher viele Leute, die ihren oder ihrer Partei weiter würden, die Stimme geben.
Auch wenn sie eine Art Pakt eingeht mit dem Musharraf, also das, ich meine, das sind ja nicht unbedingt Freunde, politische.
Nein, das sind sicher nicht Freunde, aber das ist manchmal auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Man muss auch sehen, dass sehr viele Leute in dem Pakistan nicht ein Verständnis haben von Demokratie und von seine eigene Meinung äußern und sagen, was man will und für die eigenen Rechte einstehen. So eine Haltung, so eine Kultur, so ein Verständnis gibt es eigentlich gar nicht. Und das muss man klar sehen, auch in der Partei von der Benazir Bhutto, auch wenn die so schön Volkspartei heisst. Da ist nicht das Volk vertreten, sondern sind auch in dieser Partei mehr oder weniger privilegierte Leute, die das Sagen haben. Und die würden so einen Deal natürlich unterstützen und das haben sie jetzt ja auch immer wieder gezeigt, dass sie Benazir Bhutto in all ihren Bemühungen, so einen Handel mit dem Pervez Musharraf zu erreichen, dass sie all diesen Bemühungen unterstützt haben. Und natürlich auch, eben wie sie hoffen, dass die Mitglieder von dieser Partei eben auch wieder mehr Einfluss in diesem Land sichern.
Man liest da, René Schell, dass morgen ein grosses, riesiges Sicherheitsaufgebot parat ist, zum Benazir Bhutto empfangen. Islamistische Extremisten haben droht, sie zu ermorden. Warum?
Für die Extremisten in Pakistan ist Benazir Bhutto eine Gefahr, weil sie immer wieder gesagt hat, auch, dass sie mindestens so hart gegen die Islamisten wird vorgehen, gegen die Extremisten, gegen die militanten Islamisten in dem Land, wie das bis jetzt passiert ist. Sie hat sogar immer wieder Pervez Musharraf und vielleicht sogar gar nicht zu Unrecht vorgeworfen, dass er nicht konsequent genug gegen die extremistischen Kräfte in dem Land vorgegangen sind. Und die Islamisten befürchten natürlich auch, dass sie ihren Einfluss, wenn die Rechnung von der Benazir Bhutto aufgeht, natürlich wieder schrumpft. Auch sie hoffen ja natürlich, mindestens die islamistischen Parteien, dass sie in dem Land Macht überkommen, dass sie mehr Einfluss überkommen. Und das ist natürlich in Frage gestellt, wenn Benazir Bhutto zurückkommt und vor allem, wenn ein Handel zustande kommt mit dem Pervez Musharraf.
Jetzt in Europa und den USA gilt der Musharraf als Garant für Sicherheit, auch im Kampf gegen Terroristen. so wie Sie jetzt schildern, tönt das, wenn das Bild nicht unbedingt zu Recht so da wäre.
Lange Zeit hat ja der Pervez Musharraf so ein bisschen ein Doppelspiel probiert. Er hat ja gewusst, eben, dass er die islamistischen Kräfte, die konservativen islamischen Kräfte in dem Land eigentlich gegen sich hat, wenn er gegen die militanten Kräfte, gegen die Terroristen im Grenzgebiet zu Pakistan vorgeht. Auf der anderen Seite hat er ja klar eigentlich auch die Abmachung gehabt, nach den Anschlägen in den USA, dass er für die USA quasi die Aufgabe erfüllt. Und man muss sagen, dass er das natürlich nie wirklich effizient gemacht hat, sondern immer wieder mal halbherzig hat es mal ein bisschen schleifen lassen. Dann hat er wieder mal Aktionen durchgeführt, wo er gezeigt hat, mal, es ist ihm gleich ernst. Aber wirklich konsequent und wenn man sieht, effizient, effektiv gegen die Terroristen vorgegangen, ist er eigentlich nicht. Das ist ja auch immer etwas, wo der Präsident Karzai zu Afghanistan ihm immer wieder vorgeworfen hat.
René Schell, Sie sind selber zu Pakistan gereist. Was sind die bleibendsten Eindrücke, die Sie von diesem Land
haben? Es sind eigentlich ganz, ganz verschiedene Eindrücke. Ich habe vorher, als ich über die Opposition geredet habe, das vielleicht schon ein bisschen angetönt. Pakistan ist ein Vielvölkerstaat und in jede Region, wo man kommt, merkt man eigentlich, dass es wieder ein anderes Volk ist, ein anderer Menschenschlag. In Kaschmir zum Beispiel oder in der Nordwestprovinz, in der Umgebung von Islamabad, mit der alten Stadtrawal Bindi dort, im Punjab, wo mit dem Zentrum Lahore. Es sind immer andere Leute, es ist ein anderes Bild, es sind andere Farben. Was sich aber wirklich einprägt in dem Land, und das spielt dann eben keine Rolle, wo man sich in dem Land eigentlich bewegt, ist, dass sehr viele Leute in dem Land wirklich arm sind. Es geht ihnen schlecht. Sie leben zum Teil wirklich in elenden Verhältnissen. Sie haben kein sauberes Wasser, sie haben praktisch kein Einkommen. Sie können sich auch zum Teil von dem Wenigen, was sie vielleicht selber abpflanzen oder von einem Wasserbüffel, den sie haben, können sie sich eigentlich nicht ernähren. Sie sind häufig wirklich schlecht ernährt, das sieht man, sie sehen krank aus. Das ist ein Bild, das sich einem auch wirklich sehr einprägt, wenn man durch Pakistan reist. Und dann ist es natürlich auch, eben je nachdem in welcher Region das man ist, wenn man vor allem eben im Norden ist, zum Beispiel Kaschmir, in der Nordwestprovinz, wo die konservativen Kräfte stark sind, dann sieht man schon dort, dass man sich wirklich in einem islamischen Staat, in einem konservativen islamischen Staat befindet. Es gibt zum Beispiel in der Nordwestprovinz in Kaschmir, wenn man in die Dörfer geht, sieht man kaum mal eine Frau auf der Straße. Die sind in den Häusern, die sind praktisch fast versteckt. Und wenn man dann gleich mal jemanden sieht, dann sind sie wirklich verhüllt, verschleiert.
Eine niederländische Publizistin hat gerade letztens geschrieben, Pakistan sei für Frauen das tödlichste Land. Sie haben gesagt, man sieht kaum Frauen, also vor allem in dem sehr islamischen Teil. Haben Sie überhaupt keinen Eindruck vom Leben der Frau oder haben Sie Begegnungen gehabt mit Frauen, die in Pakistan unterwegs waren?
Ich habe verschiedene Begegnungen gehabt, eben zum Teil den gleichen in diesen Dörfern. Ich habe aber sehr, sehr eindrückliche Begegnungen gehabt, eigentlich in der Umgebung von Lahore ist das gewesen. Das ist auch ein paar Kilometer außerhalb von Lahore gewesen, in einem Dorf, wo es den Leuten, wenn ich es vorher beschrieben habe, relativ schlecht geht. Und ich hatte dort die Möglichkeit gehabt, über ein kleines, ganzes lokales Hilfswerk, wo Frauen in ihrer Selbstständigkeit probiert zu unterstützen, dank denen mich mit Frauen zu treffen. Wir haben uns getroffen dann dort in einem Haus und es ist eigentlich zum Teil auch traurig gewesen, zu sehen, wie die Frauen, die, wenn sie ausserhalb von der Mauern, von den Häusern sind, eben verschleiert sind. Wenn der Schleier fällt und man in die Gesichter von diesen Frauen sieht, was sie für Hoffnungen haben, eigentlich auch, was sie für eine Energie haben, selber für sich etwas zu machen. Da geht es um ganz kleine Sachen, dass sie wollen, vielleicht einen Computerkurs besuchen oder einen Kurs besuchen, um etwas selber können besser nähen zu Hause. Für das brauchen sie aber ein Velo. Was sie alles unternehmen, zum Beispiel um so ein Velo zu kommen und ihre Männer, ihre Familie überzeugen, dass das zum Beispiel zum Abend, wenn es dunkel ist, dass sie dann so ein Velo könnten benutzen, weil das sonst eben nicht möglich ist, dass sie so etwas könnten machen. Wie die Frauen erzählt haben, dass sie, dann merkt man schon, dass sie sehr, sehr unterdrückt sind, dass sie Wünsche haben, Hoffnungen haben, wo sie fast nicht sehen, wie sie die könnten erfüllen. Und dass aber trotzdem eine Energie da ist und gleich auch eine Hoffnung, immer wieder ein Versuch, die Wünsche sich gleich irgendwie zu erfüllen.
Sie haben vorhin die grosse Armut erwähnt, wo man auch sieht. Jetzt hört man da immer wieder, von den USA fließen ja Milliarden von Dollar auf Pakistan. Geht das Geld ausschließlich ins Militär?
Es ist noch schwierig zu sagen, wo genau das Geld hingeht. Aber meine Quellen sind auch Leute, die in Pakistan leben, die ein bisschen mehr Einblick haben. Zeitungen dort auch. Und wenn man denen kann glauben, dann ist es so, dass ein grosser Teil von dem Geld ins Militär geht, in die Armee geht. Damit heisst das aber nicht unbedingt nur, dass das ausgegeben wird für Waffen, für Munition, für die Entwicklung von neuen Waffen, von der ganzen atomaren Entwicklung auch, wo Pakistan ja hat, sondern dass es vor allem auch die Leute auf einer ganz persönlichen Ebene in dem Militär sind, die von dem Geld wahrscheinlich ziemlich viel profitieren. Man kann auch sagen, für sich abzweigen.
Also eine Art der Wirtschaftsmacht Militär. Ich glaube, 20% der Staatsausgaben für Pakistan sind für das Militär.
Das ist so. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, wo man jetzt, wenn man von Pakistan redet und von der möglichen Demokratisierung in dem Land, wenn man vom Pervez Musharraf als Diktator redet, ein Aspekt, wo ich denke, wo sehr häufig vergessen geht und wo man vielleicht auch ein bisschen zu wenig kennt. Es ist kürzlich ein sehr informatives Buch erschienen von einer pakistanischen Autorin. Sie ist Militärwissenschaftlerin, heisst Ayesha Siddiqua. Und sie hat eigentlich untersucht, was denn das Militär eigentlich für eine Wirtschaftsmacht in dem Pakistan ist. Und das ist ganz verrückt, wenn man das nachher sieht, auch wie das organisiert ist. Es funktioniert eigentlich über Stiftungen, die es zum Teil auch schon länger gibt. Aber die Stiftungen funktionieren dann wie Beteiligungsgesellschaften, Finanzierungsgesellschaften, und die grösste von denen, das ist die Fauci Foundation, die gibt es schon seit 1954. Die betreibt heute eigentlich 25 Industriefirmen, 18 davon kontrolliert sie selber, an anderen ist sie beteiligt. Und wenn man dann noch sieht, dass 80-90% der Beschäftigten in all diesen Betrieben einmal im Militär gearbeitet haben, also aus dem Militär wieder rekrutiert worden sind, dann sieht man, wie sehr stark verfilzt das eigentlich ist. Und das ist eben nicht nur so, wie man vielleicht könnte denken, dass das ganz, ganz eng etwas mit dem Militär zu tun hat. Wenn man die Listen anschaut von den Firmen und Unternehmen, die zu der Fauci Foundation gehören, dann hat es da eigentlich alles darunter, was ein Staat oder eine Wirtschaft braucht. Da hat es Benzinfirmen darunter, Gasfirmen, es hat Raffinerien, es hat Versicherungen, Zuckermühlen, es hat Firmen, die Leute ins Ausland vermitteln, die schauen, dass Leute im Ausland studieren können. Das ist natürlich dann alles für Kinder von deren Eliten, die sich vor allem aus deren Armee, aus dem Militär, aus deren Beamtenschaft, wo sich eben auch wieder zum Teil aus dem Militär rekrutiert, ist vor allem für solche Kinder bestimmt. Und das geht bei diesen Firmen weiter, über Zementfirmen, über Dünger, bis zu Flocken, wo man zum Morgen isst. Es hat auch Beteiligungsfirmen, wo man dann sieht, wo die Armee eigentlich vor allem in anderen islamischen Ländern auch beteiligt ist. Also es ist die Autorin Ayesha Siddiqua sagt eigentlich, dass die ganze pakistanische Wirtschaft würde zusammenbrechen, wenn man quasi den Teil, wo die Armee an Wirtschaft betreibt, wenn man den Teil würde rausnehmen. Also die ganze pakistanische Wirtschaft ist eigentlich von dem Wirtschaftsteil, wo die Armee kontrolliert, abhängig.
So wie Sie schildern, tönt es nicht, wenn sich das gerade in absehbarer Zeit würde ändern. Und während wir jetzt geredet haben, René Schell, ist die Meldung gekommen, dass der Gerichtsentscheid auf jeden Fall vertagt ist, sicher nicht mehr heute kommt. Was heisst jetzt das für Pakistan? Wartet man auf den Entscheid oder geht das Leben einfach weiter? Ist der Entscheid marginal?
Der Entscheid ist, denke ich, nicht marginal. Also es ist sicher so, das Gericht, das hat sich auch immer wieder gezeigt, durchaus Entscheid kann treffen, die nicht im Interesse der Regierung sind oder im Interesse des Präsidenten Musharraf. Aber es ist, so wie eben gerade die Machtverhältnisse in dem Land auch sind, wahrscheinlich sehr schwierig für das Gericht einen anderen Entscheid zu fällen. Und interessant wäre es, ist es natürlich, und das ist die grosse Frage, was passiert dann, wenn das Gericht jetzt gegen den Präsident Musharraf entscheidet. Es ist ja auch nicht klar, müssen die Wahlen wiederholt werden oder wird quasi der am zweitmeisten Stimmen überhaupt zum Präsident gewählt, was aber auch von der Legitimation von der Wahl her eigentlich nicht geht, weil das ein reines Zufallsergebnis dann gewesen wäre. Der Präsident Musharraf ist praktisch der einzige Kandidat gewesen, also man müsste wahrscheinlich dann schon die Wahlen wiederholen. Ich denke, es ist ein Entscheid, wo interessiert das Pakistan auf jeden Fall, nicht nur die politische Opposition, nicht nur die Kläger, sondern auch das Volk dort. Und es ist sicher auch ein Entscheid, der über Pakistan raus interessiert, die Nachbarn interessiert, aber auch die Allianzpartner vom Präsidenten Musharraf. Ich denke jetzt da zum Beispiel an die amerikanische Regierung.
Sie berichtet weiter darüber. René Schell, herzlichen Dank für das Gespräch. Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.